Dieser Podcast wird präsentiert von Runder Mocken. Kein Schimmer, was das ist? Tja, dann Brockhaus den Scheiß mal, Alter. Intro, ab.
Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher. Der Podcast für alle Trash-Fans. Und die, die es noch werden wollen.
Hello, ihr lieben Leute da draußen. Ich grüße euch beim Trash-Taucher. Es ist die jäckische Jahreszeit. Wir haben Februar. Und deswegen habe ich überhaupt gar keinen Bock auf den ganzen Karneval-Scheiß. Könnt ihr euch eure Kamelle in hinten reinschieben und vorne wieder raus und dann unter die Leute werfen. Vielleicht veredelt es ja nochmal diese billigen Aldi-Bonbons, die ihr da unter die Leute schmeißt. Ist mir alles scheißegal. Und deswegen gibt's diesen Februar hier beim Trash-Taucher mal was für die Anti-Jecken unter euch, die keinen Bock haben auf Fideralala und Verkleiden. Hast nicht gesehen? Wir packen hier die Fleischeslust auf die Waage und feiern den Karneval. Und für die Fleischeslust Leute zu gewinnen, ist gar nicht so einfach. Denkt man, aber es sind so ein paar Gourmets da draußen, die vielleicht damit nicht groß hausieren gehen, aber wenn man sie drauf anpiekst und fragt, ja, dann sind sie sofort dabei. Und ich habe im ersten Podcast in diesem Februar einen Feinschmecker mit dabei, der wohl nicht besser geeignet sein könnte für diesen kannibalenlastigen Monat. Ich habe Alessandro an der Strippe. Alessandro, ich grüße dich.
Ciao, Steffen, alter Schwede, was für eine Anmoderation. Die muss ich mir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ey. Nicht schlecht, richtig geil. Hi.
Hallöchen. Ja, die zergeht wirklich wie so ein richtig gutes Vitello Tonato, wie es sein muss. Weißt du, so, legst du auf die Zunge und es zerfließt einfach und denkst so, geil.
Ich würde langsam Hunger bekommen, wenn das Thema nicht wäre. Oder der Film.
Ja, das ist so eine Frage, die man sich stellt, ob man dann im Laufe des Gesprächs überhaupt noch Hunger hat, wenn man mit solchen platten Sprüchen einleitet. Mal schauen, wie es am Schluss bei uns aussieht. Alessandro, wie geht's dir? Lange warst du ja nicht mehr da, glaube ich. Dieses Jahr das erste Mal.
Aber das, ja, so lange ist es aber auch nicht her, zu deinem Oktober.
Stimmt.
Das war wunderschön. Cooles Thema auch wieder. Das Motto finde ich jetzt auch sehr, sehr geil. Ich fand auch dein letztes Motto geil. Die kann man ja immer noch nachhören. Die sind ja immer noch existent. Hier dein Videospielverfilmung. Habe ich fast alle gehört schon. Das für einen, der wenig Zeit hat. Hat richtig Spaß gemacht, weil ich auch Videospielverfilmungen liebe. Also der kann man echt, Leute, wenn ihr noch nicht gehört habt, unbedingt reinhören. Fand ich richtig geil. Und jetzt Karneval oder Karnevale?
Karneval, weil Karneval. Das Logo, was, wenn die Folge hier erscheint, hoffentlich schon draußen ist. Ich plädiere an mein Vergangenheits-Ich, dass er dran denkt, am 1. Februar einen Post zu machen. Ich habe mir ja, wie damals beim Oktober, auch ein Logo designen lassen dafür. Und dieses Mal ist es ein Wal, der einen Menschen frisst und eine Blutfontäne aus dem Kopf sprudeln lässt. Der Karneval.
Ah, oh Mann, du bist so gut, Alter. Wie geil, ey. Dann wird das ja jedes Jahr so, ne? Wenn das dann so richtige festgesetzte Monatsmotten, Mottos.
Mototraten, keine Ahnung. Ey, geil, das Gute ist, ich habe ja gedacht, damals beim Oktober habe ich mich ein bisschen verrannt, weil ich mir gedacht habe, okay, Oktopusfilme gibt's viele, haben wir ja das Grauen aus der Tiefe besprochen, da gibt's ja wirklich viele, aber Bärenfilme, ich glaube, da muss ich beim nächsten Mal schon sehr kreativ werden, da gibt's nicht so viele. Aber
jetzt ist ja wieder einer rausgekommen wenigstens, oder kommt jetzt raus, ne?
Stimmt, wie heißt der, Cocaine Bear?
Ja, der auch so ein bisschen so ein Möchtegern-Trash-Faktor bietet, ja.
Gut, dass du mich darauf hinweist, dann landet der schon mal auf meiner Liste.
Ja, yeah, schon was richtig gemacht, schon mal geil.
Aber im Karneval wollen wir uns ja fleischlastigen, im überwiegenden Maße Kannibalen- und Mondo-Filmen widmen. Und da gibt's ja jetzt wirklich massig. Und das kann, glaube ich, ein Buffet für die nächsten Jahre werden, von dem man einige Zeit zehren kann.
Ja, das stimmt. Und ganz besonders auch aus einem Land.
Oh ja.
Aus Italien.
See.
Also deswegen, da wirst du sehr finde ich. Da findest du noch ohne Ende, Alter. Das wird so heftig. Ja, dafür haben wir jetzt ja schon fast kommerziellen Vertreter, wenn man das unter den B-Rip-Offs, Trash-Filmen aus Italien nimmt.
Ja, kommerziell trifft es ganz gut, aber wir sind zumindest noch in Italien und haben es mit einem Film zu tun, den du ja ausgesucht hast, also den du ja vorgeschlagen hast. Ich hab ja meinen Gästen immer die Qual der Wahl gelassen und gesagt, hier, ich habe jetzt zwar schon ein paar Ideen, aber bring mal Sachen ein, auf die du Bock hättest. Und dann kommen meistens gute Überraschungen bei rum. Und den habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf der Uhr gehabt. Schön. Alessandro, über was wollen wir denn heute reden?
Ja, das ist eine gute Frage. Welchen Titel müsst ihr hören? Denn auch wie immer, gerade aus der Zeit, gibt es unendliche Titel. Wir fangen mit dem Deutschen an. Asphaltkannibalen. Fand ich sehr schön. Der hat was. Weil der ist mal so in einem Wort, weißt du, der ist so schön irgendwie. Der hat was, aber der Originaltitel. Ich hätte mit dem Originaltitel anfangen sollen.
Ja, aber ich glaube, Asphaltkannibalen kennen wahrscheinlich die meisten auf Anhieb.
Den kennen, ja. Können Sie da drunter was vorstellen? Ne? Die haben dann eher, weil Apocalypse oder Apocalypse Domani, das ist der Originaltitel, jedenfalls der italienische, kann man auch hören. Der dann heißt so viel wie Apokalypse morgen. Übersetzt, das war's halt. Es gibt auch noch einen Sinn, wenn wir darüber sprechen. Und um das Wort dann im Mund zu nehmen, heute gibt's ja echt viele Wortspiele. Wie rum war es jetzt?
Cannibal Apocalypse.
Apocalypse, ne? Ist doch richtig so rum, ne?
Genau.
Ja. Das ist halt das Ding mit dem italienischen, erstmal die Apokalypse und dann witzigerweise, dass da Kannibalen gar nicht drin vorkommen, jedenfalls nicht im Titel. Und dann haben wir noch, was haben wir noch? Flash Eaters haben wir auch noch? Apocalypse of the Flash Eaters?
Nee, Invasion of the Flash Hunters sogar.
Ach, sowas sogar. Boah, es mischt sich auch gerade mit allen anderen Titeln, die man kennt so aus Filmen. Mischt sich alles durch, ey. Hat schon einige. Hast du noch welche auf Lager? Waren da noch welche, die wichtig waren?
Ich habe nur noch Cannibals in the City. Das klingt so ein bisschen wie Sex in the City. Cannibals in the City, das wäre auch witzig.
Ja, so kamen sie auf die Serie, genau.
Ja gut, die von Sex in the City sehen auch aus, als könnten sie mal ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen vertragen. Also
stimmt, sehr gut.
So, stell dir mal vor, so ein Film Magermodels, die zu Kannibalen-Zombies werden und dann aber trotzdem noch linienbewusst quasi sich ernähren und dann nur Jagd auf Veganer oder was machen, weil die nicht so fettreich sind oder so.
Hey, Nierendemon ist so einer dieser Vertreter. Ja, stimmt. Wir haben ja eigentlich Moment sogar schon fast, so seit ein paar Jahren, auch viel aus Frankreich natürlich, aber wieder so ein Revival, so ein Kannibalen-Revival, witzigerweise, so modern. Jetzt auch in arthausigen Mainstream-Filmen. Ich meine, gerade erst mit Timothée Chalamet. Und hier unseren Bones and All, natürlich, ja, auch vom Italiener gedreht, haha, witzigerweise. Ja, die haben es irgendwie in sich. Also es geht ums Essen, geht's in Italien immer, egal welche Art und Weise. Alles.
Ja. Mangiare, genau. Und die Asphaltkannibalen, deswegen war ich sehr froh, dass du den mit reingebracht hast, weil ich war erstmal verwirrt vom Titel. Hab gedacht, so, ja. Cannibal Apocalypse sagt mir nix. Aber als ich dann recherchiert habe, 5000 Titel, also ach, das ist der. Der spielt diesen Monat tatsächlich nochmal eine Rolle, aber dazu erfahrt ihr im Laufe des Monats nochmal mehr. Da gibt's nämlich ein großes Special, das kann ich schon mal ankündigen. Und da kommt der auch mit rein, aber nicht so ausführlich, wie wir heute drüber quatschen wollen.
Okay, hört sich ja spannend an.
Und du hast ihn ja vorgeschlagen, deswegen hast du natürlich auch die Ehre, Alessandro, mal kurz den Leuten da draußen zu erzählen, worum geht es denn in Asphaltkannibalen, / Cannibal Apocalypse oder Apocalypse Domani?
Apocalypse Domani, worum es geht? Wir haben Vietnam-Veteran, unter anderem John Saxon, ja, der John Saxon, den wir am Anfang in der Szene sehen, in Vietnam, Krieg, Dschungel, und die versuchen, ihr Kumpan hier, wie heißt denn das, wenn das mit Soldaten sind? Kameraden zu befreien. Dabei stellen wir fest, dass die Fleisch essen. Und John Saxon wird auch gebissen und in dem Moment wacht er auf. Er ist nämlich zu Hause und das ist alles, wir wissen nicht, war es nur ein Traum oder Erinnerung? Nein, es ist beides. Wahrscheinlich. Und dann sehen wir halt nur, wie sein Kumpel-Veteran, den halt auch befreit hat, der da in der Stadt rumläuft. Atlanta ist das, glaube ich. Jan ist auf jeden Fall Atlanta. Walking Dead lässt grüßen. Haben sie wieder auch was gesagt. Dass der Kumpel halt hier Fleischeslust ohne Ende hat und so ein bisschen durchdreht und gejagt wird. John Saxon hat halt auch diese, ich nenne es jetzt einfach mal Virus, aber kann es noch irgendwie unterdrücken. Und das ist die Geschichte. Es wird Jagd gemacht auf unser Kannibalenfreund.
Mm. Es klang schon fast harmlos, als er gesagt hat, ja, er hat ihn da so in diesem Loch entdeckt und er hat Fleisch gegessen. Da denke ich so, ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, aber es ist natürlich Menschenfleisch, was er frisst.
Ja, die Szene finde ich auch heftig. Also der Anfang ist schon krass. Erstmal hier Stock-Footage, okay, ne, wir haben hier Hubschrauber und so weiter. Könnte wer weiß woher sein. Aber dann wird eine Frau verletzt, die rennt hier aus dem Dorf da, was sie angreifen, die Amerikaner. Und die rennt dann weg und fällt halt in dieses Gefängnisgraben-Ding, so, ne, das ist typisch Vietnam und so weiter, so ein Erdloch, wo halt diese zwei amerikanischen Soldaten sind, auch der Kumpel von John Saxon, gespielt von Giovanni Lombardo, Charles Bukowski. Charlie Bukowski, wie ist die, ne? Ist auch geil, mit der Lava, diese ganzen Anspielung ist natürlich auch heftig. Und dann zur Überraschung, von wegen hier jetzt, wie sie retten sie und sie befreien sich rennen raus oder so, nee, die fressen sie dann direkt auf. Das ist so die erste Überraschung. Und dann kommt John Saxon und freut sich und will sie halt da rausholen und die wird auch gleich gebissen.
Nee, das Gute ist, sie haben es ja, es war ja nicht mal mehr roh, das war doch die vorher gebrannt hat, richtig?
Ja, die hat aber gebrannt, stimmt, ja. Das ist auch so, das sind ein paar geile Effekte, so Feuerdinge, das machen sie schon viel, auch zum Schluss, ne?
Also wir bekommen am Anfang erstmal wirklich Hardcore Apocalypse Now Vibes mit der Viet Cong wird quasi infiltriert von John Saxon, der eben seine Kollegen retten will und überall explodiert was und es gibt dann ein kleines Handgemenge mit diesem Guerilla Kampfkarate, was die ja den Viet Cong beigebracht haben oder was die als in der Grundausbildung lernen oder lernten und natürlich darf auch ein Flammenwerfer nicht fehlen und der kommt sehr, sehr exzessiv am Anfang, also ich glaube, die fackeln, glaube ich, einfach mal alles abgefühlt in dieser Höhle da.
Ja, das ist so ein Effekt, da haben sie gesagt, das machen wir, ziehen wir durch, hier brennende Leute rumlaufen und vergiss den Hund nicht.
Ja.
Der auch noch, also das ist ja gleich, was man so im Film, ne, wir töten mal gleich Tiere, ne, eigentlich dürfen ja Tiere nicht angefasst werden, da, gleich haben wir den Hund, explodiert quasi, Mann. Also nicht quasi, der explodiert einfach.
Ja, wobei das sogar noch im Vergleich zu anderen Vertretern im Kannibalen-Genre sehr, sehr human ist, was sie mit dem Hund da anstellen.
Ja, ist ja allgemein jetzt hier so in dem Film, muss man ja sagen, sehr human. Das ist ja so dieses Ding auch, was mich dann auch überrascht hat. Ich hatte den ja nur so, ich hatte den mal gesehen, lief er so im Fernsehen.
Im Fernsehen?
Ja, im italienischen. Im italienischen Pay-TV.
What the fuck?
Ja, what the fuck? Und ich weiß auch nicht, ob der gekürzt war oder nicht.
Bestimmt
so,
nicht.
Den hatte ich auch auf der Watchlist, wollte unbedingt mal wieder gucken. Und du kamst dann mit dem Thema und dachte, okay, jetzt ist die Chance, den mal so mit unserem tollen Kinobewusstsein und Cineasten, Genie und Geist, den nochmal zu und war dann überrascht, weil ich hatte das auch anders in Erinnerung, ehrlich gesagt, so zombie-mäßig. Und so, und das ist ja auch dieser, was mich jetzt auch wieder überrascht, dass es wirklich so beides ist. Es ist irgendwie, fühlt sich eben gerade auch, weil es wie ein Virus ist, die werden infiziert, haben dann so Gelüste auf Menschenfleisch plötzlich. Aber sind noch mehr oder weniger bei Verstand. Ich meine gerade John Saxony natürlich, der das versucht zu unterdrücken. Also es fühlt sich schon fast, könnte man auch wieder die Vampire mit reinnehmen. Sowas in der Richtung auch, ne? So, das ist, ja. Und das hat mich hier, das ist eigentlich aber mega, macht den Film ja voll interessant irgendwie. Oder? Das macht richtig Spaß. Gerade auch, weil, ich meine, wir kommen gleich, ich weiß nicht, ob du ein paar Sachen gelesen hast, Interviews oder den Audiokommentar oder so gehört hast oder dergleichen.
Bisschen was.
Was hat die für Guren angeht, ja, das ist, da sind schon ein paar interessante Sachen drin, die wieder so typisch sind und dann den Film zum besseren Film irgendwie machen durch diese Umstände.
Man muss dazu auch sagen, wir eröffnen ja den Monat mit einem Kannibalenfilm, der eigentlich untypisch für diese Kannibalenfilmbewegung in den 60er, 70er, 80er Jahren ist. Also wir sind ja hier schon so Richtung Ende unterwegs. Also im selben Jahr 1980 ist ja dann der große Vorzeigefilm Cannibal Holocaust erschienen. Umso witziger, dass Margheriti eben gesagt hat, hier, ich mache auch was, aber komplett anders. Und vor allem mal ohne diesen exotischen, wir schicken irgendeine Truppe mit aus irgendeiner Begründung, die egal ist, auf eine Insel. Und auf dieser Insel leben dann irgendwelche indigenen Völker, die halt Kannibalismus betreiben. Und das haben wir hier halt mal überhaupt gar nicht. Also es ist eigentlich ein sehr untypischer Einstieg in ein sehr kurzlebiges Subgenre, kann man sagen. Aber Exploitation und Margheriti, das passt ja immer schon gut zusammen, kann man ja sagen.
Ja, Auf jeden Fall, genau, wir haben noch gar nicht genannt, von Antonio Margheriti.
Sie.
Der jetzt spätestens bekannt geworden ist, seit er in Inglourious Basterds ungefähr 10-mal hintereinander genannt worden ist, ne, um den Namen richtig auszusprechen. Ist halt auch mit Christopher Waltz und unser Brad Pitt und Co. Seitdem sollte er mindestens geläufig sein. Und der ist halt auch einer der großen Kinolegenden, der B-Kinolegenden, der auch schon immer Filme macht, auch zeitgleich mit Mario Bava nicht ganz das Genie ist, ne, auch so mehr der Handwerker, wie die alle waren, die Italiener, was sie halt drauf hatten. Ich meine, er war auch so ein Typ, der hat auch gesagt, ich will sowas nicht mehr machen, keine Horrorfilme, ich mache nur noch Actionfilme, da brauche ich keine guten Schauspieler, da geht's nur ums Framing, Kamera hinstellen und das war's. Also sehr technisch. Ne? Das sagt er selber immer, ne? Ich meine, das haben auch viele gesagt zu der Zeit. Dass es halt nicht um Kunst geht, sondern dass sie Handwerker sind. Artigiano. Ne? Das war so geläufig richtig in den 60er, 70er Jahren. So diese, wir produzieren Filme, die so wie das hier Filme sind, und das ist, wie gesagt, schon so ein kommerzieller Mainstream, gar schon ein bisschen größerer. Gerade auch wegen der Schauspieler, dass die das in 2 Wochen gedreht haben. Und ich meine nicht nur gedreht, sondern mit Post und Pre so ungefähr. Also das ist schon, die haben so viel Filme, das ist wirklich so krass. Also die haben keine Zeit zu überlegen oder hinterher noch so, ja, das hätte man so machen können und so, nee, zack, zack, muss das gehen. Nach Gefühl dafür ist es dann wirklich doch wieder Kunst in seiner Art und so, wie die das da hingebastelt haben, die ganzen Filme. Das ist wirklich krass und das muss man denen halt immer hoch anrechnen. Das ist schon heftig. Und der hat halt auch, eigentlich ist Antonio Margheriti, um jetzt mal bei ihm zu bleiben, ist er mehr so der Sci-Fi-Typ gewesen.
Ja.
Der hat auch ganz früh schon die Sci-Fi-Filme gemacht, ne? Und falls du mal so einen Monat machst, Sci-Fi-Monat, ne, natürlich, Alter, da musst du dir einen coolen Namen ausdenken, mir fällt jetzt keiner ein, Sci-Fi, fällt mir keiner ein, fällt dir schon ein, du hast immer gute Ideen und ein cooles Logo dazu. Da müssen wir auch ziehen können, weil er auch ein technischer Typ wie Mario Bava, der halt auch Special Effects gemacht hat und deswegen auch diese Sci-Fi-Sachen so gut konnte, die auch dann Space Odyssey ein paar Szenen so gleich sind, zu Kampf der Welten und so weiter. Und er hat auch mitgearbeitet in Space Odyssey. Also das ist schon so, weil ja immer die Effekte von Space Odyssey sind so, ja, Italiener war da mit sogar, wie immer. Und hat auch mit Leuten wie Claude Rains gearbeitet, hier, du bist doch auch so monsteraffin.
Ja, klar.
Ne, Monsterfilm, unseren unsichtbaren Mann. Der Schottische mit dem heftigen Akzent und so, der Schotte, der dann später auch in Casablanca war und Lawrence von Arabien. Und das war auch das einzige Mal, wo Margheriti auch mal nervös wurde. Weil er mit so einem Star gedreht hat, ne? Claude Rains Eltern auch. Es war, glaube ich, auch Kampf der Welten, dann, das war das spätere. Also, ja. Und es ist ein cooler Typ, ein sympathischer Typ auch. Das merkt man immer sofort an, so, ne? Also, Lucio Fulci war ja schon der so hau auf die Kacke-Typ und so, ne? Weißt du, Margheriti war so ein richtiger, lieber, so Knuddelbär auch wieder eher. Weißt du, so der Steven Spielberg der Trash-Ära. Der italienischen.
Ja, stimmt, das habe ich auch in einigen Interviews gelesen, wo Leute mit ihm gearbeitet haben, wie jetzt ja hier, wie Giovanni Lombardo, der hat ja 2-mal mit ihm gearbeitet schon und der hat auch gesagt, der Typ ist super entspannt, super nett, hat einen guten Humor scheinbar auch gehabt und er hat ja, das ist ja auch was dann einfach den Unterschied macht, zum Beispiel zu einem, ich sag jetzt einfach mal Claudio Fragasso oder so, der scheinbar ein richtiges echauffiertes Arschloch war in seinem.
Das ist aber nett gesagt. Echauffiertes Arschloch. Ja.
In seinem künstlerischen Kosmos, in dem er da abgetaucht ist und dann niemanden an sich rangelassen hat und jedem quasi mit Mord und Totschlag gedroht hat, der es wagt, sein Werk zu beleidigen und so Geschichten. Das sind mir so Leute wie Margheriti lieber, die sagen, ja, ich mache halt günstige, schnelle Filmchen. Die sollen Spaß machen, die sollen knallen, die Leute sollen kurzweilig unterhalten sein. Und ich will mich handwerklich da ein bisschen austoben. Und ja, wenn Science Fiction kommt, ich habe schon so Sachen wie Orion 3000 und so auf meiner Liste. Ich komme auf dich zurück.
Sehr gut. In Italien ist nämlich viel gekommen, was auch die Amerikaner inspiriert hat. Egal, so wie andere Filme. Aber das ist ja das Ding, was du sagst. Er ist sich dessen bewusst, was er macht. Und macht sich größer, als es ist. Was bei anderen manchmal der Fall war, eben künstlerisch und so. Sondern er weiß das und macht das für. Aber er nimmt es trotzdem ernst. Ne? Das ist seine Arbeit. Und so wurde auch immer, so hat er es immer gesagt und so ist es auch. Und das sehen wir hier auch bei John Saxon, ne? Hast du das gelesen, dass er dazu gesagt hat?
Zu dem Film allgemein?
Ja, Drehbuch und gesagt hat, jetzt zu Apokalypse Domani, weil er es super fand und so, auch mit dem Vietnam-Ding und so. Und dann hinterher erst gecheckt hat, okay, das haben sie wieder schlecht übersetzt, ne, in Amerika, beziehungsweise auch einfach viel weggelassen und wie, ich muss Fleisch fressen und so, ne, und rohes Fleisch. Und dann hat er einfach gesagt, nee, mach ich nicht. Da hat er gesagt, Margheriti, okay, mach's nicht. Und dadurch ist er wieder gut geworden. Weil wir hier die ganze Zeit dieses subtile, wir sehen ihn nie Fleisch essen oder beißen. aber wissen es, weil es ihm oft passiert. Aber können es auch nicht so, ne? Das ist halt irgendwie gut, weil das ist so, dass die einzige Figur ist. Das hat was. Und wie er gegen ankämpft, das gibt dir wieder so ein gewisses Etwas. So etwas, was nicht hätte sein sollen. Ne? Also, was jetzt so aus dem Umstand passiert ist, dass Saxon das verlesen hat. Der, ja, wir müssen auch nochmal John Saxon, Horror-Ikone schlechthin. Ne? Ich meine, der war bei dem ersten Giallo von Mario Bava dabei. The Girl He Knew Too Much, ne? La Ragazza Che Sapeva Troppo war mit dabei. Dann natürlich Tenebre von Dario Argento, dann Nightmare on Elm Street hatten wir ihn und noch viele weitere. Das ist schon geil, dass er jetzt hier auch wieder ein weiterer Vertreter, weil das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass der dabei ist, John Saxon. Weil sowas, den kannte ich damals nicht, ne, als ich den so gesehen habe. Oder dachte so, irgendwo kenne ich den und fertig, ne, aber nicht, dass der so eine Type ist, ne, weil er ist auch so, man mag ihn voll gerne. Er ist so Bruce Willis, der B-Riege, der Trash-Film irgendwie, der Horrorfilm und so.
Ja.
Ist so Chance, ne, den steckt man so rein. So ist so ein Typ, der ernst ist, der wirkt ernst und so selbstbewusst und verzieht keine Miene, spielt kaum. Und ist irgendwie da, aber er ist sowieso in so einem Fels. Und das ist auch so, ja, der hätte sie ja vielleicht für ne, Diamond Institute war ein bisschen kommerzieller, okay, aber hätte sie auch für die A-Liga entscheiden können, Holofilm, und wäre da immer so der dritte Nebendarsteller gewesen. Aber hat gesagt, so, nee, ich werde öfters mal der Hauptdarsteller auch in schlechteren Filmen. Also vermeintlich schlechteren, ne? Jetzt, und das macht ihn wieder irgendwie sympathisch. Und dann sympathisch macht natürlich, dass er Italiener ist. Also seine Eltern sind Einwanderer natürlich aus Italien, ne? Also das ist ja natürlich das Wichtigste. Aber die Interviews, die ich gesehen habe mit ihm, also Der spricht Italienisch echt, aber nicht perfekt auch. Ne? Das ist so wirklich so ein Italoamerikaner, aber seine Eltern direkt sind Einwanderer.
Ah, das wusste ich noch gar nicht.
Und das ist immer gut. Das muss man immer sagen. Ja, weil sein Name das natürlich wieder nicht zulässt. Ne? Also da denkt man so, ne, what the fuck? Also.
Ja.
Ja. Wichtig aber immer für mich zu sagen, wenn was aus Italien kommt, dass der Nationalstolz dann sofort da. Ne?
Direkt mit dem Fähnchen gewedelt. Ja, alles richtig. Ich meine, das sind ja Trivia-Sachen, die Leute vielleicht auch wirklich nicht wissen, weil du hast dann so Leute, die eben unter solchen Künstlernamen auftreten. Ich meine, Margheriti hat die meisten seiner Filme als Anthony Dawson gedreht und veröffentlicht. Ja. Einfach nur mit diesem, was ja schon beim Italo-Western war, einfach damit du es besser vermarkten kannst. Und dann ist natürlich ein US-amerikanischer Name viel besser zu vermarkten als Margheriti, wo alle Leute in den USA sich fragen, wer ist das?
Ja, ist geil. Ja, das ist schlimm. Genau, die haben immer diese Künstlernamen genommen. Aber hier war noch das Problem, dass ich bei Vorführungen, weil er auch schon viel gedreht hat, auch den Namen immer, und die sagen natürlich Antonio Margheriti, ne?
Margheriti.
Ja, so sprechen das manchmal aus, ne? So wie Dings halt ausgesprochen hatte, bei Pittman in dem Film.
Oh Gott, das passte ja. Genau, ne?
Aber das passt so, sprechen das natürlich dann aus, ne? Und da ist halt das Wort gay drin. Margheriti, ne? So haben wir es immer komisch und dann. Er hat sich auch immer gefragt, wieso lachen die und so. Weißt du, so oft, dann hat er es nicht so kapiert und dann haben die es kapiert mit gay und so, schwul und bla bla, die sprechen das so aus. Und dann hat er es recht gesagt, das muss er ändern und so. Ne? Also das ist auch schon ein bisschen. Irgendwann hieß er ja M. Dawson, ne? Weil das Problem ja war, dass es einen Schauspieler gab, der so ein bisschen bekannter wurde, der auch mit ihm gedreht hatte, der nämlich so hieß. Anthony Dawson, genau so. Na gut, was soll man sagen?
Ja, ja.
Schon witzige Sachen, wie sowas geändert und nicht wird und so. Das können wir sich heute gar nicht vorstellen, so wirklich, ne? Dass er sich dann nur einen Künstlernamen nimmt, so um irgendwo in einem Land besser verkauft zu werden oder anders oder weil er eine Ähnlichkeit mit irgendwas hat oder so. Mm. Oder man kriegt sich mit. Also Künstlernamen gibt's ja ohne Ende und werden ja auch gemacht, ne? Aber das ist schon crazy.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt stell das mal andersrum vor, wenn du jetzt mal dran denkst, als dann so in den 60er, 70ern so die ganzen sortierten US-Schauspieler dann nach Italien kamen, so wie Richard Harrison oder so Konsorten und dort dann angefangen, oder auch Clint Eastwood, die ja dann da einmal erst richtig populär geworden sind. Stell dir mal vor, die hätten, um sich in Europa besser zu vermarkten, italienische Künstlernamen oder was angenommen.
Das wäre geil gewesen, Alter.
Was, richtig geil. Was wäre denn so ein italienischer Künstlername für Clint Eastwood, der gut gepasst
hätte? Ich überlege auch gerade. Ich wüsste jetzt gar nicht, was das Pendant dazu. Ich meine, Anthony und Antonio, das war ja echt nah, ne?
Ja.
Also das so rum, ne? Also, aber jetzt bei Clint, ich meine, das ist schon ein komischer amerikanischer Name, Clint.
Ja.
Das hört sich auch an wie Clit oder so. Da kannst du ja auch kannst ja alles da nehmen und so. Ich weiß nicht, ist das überhaupt ein echter Name, Clint?
Ja,
das müsste man auch wissen.
Also, wenn das jetzt auch noch fake ist, dann falle ich vom Glauben ab.
Ja, wer weiß, Alter. Aber wisst ihr jetzt, man müsste nur was Ähnliches, nicht genau das Pendant dazu, sondern irgendwas genau Cooles so nehmen, ne? Aber ey, als würde mir jetzt irgendein Name einfallen. Ich habe keine Ahnung, ey.
Ich meine, er heißt ja Clinton. Also, das ist ja nur die Kurzfassung.
Ja, stimmt. Ich habe gerade überlegt, was ist die Langfassung von Clint? Das muss ein kurzer Name sein. Ja, dann passt es ja. Dann ist es ja, dann heißt er Clinton. Clinton, Claudio, sagen wir einfach mal Claudio.
Sie.
Claudio und dann Este, das heißt ja I, das heißt Este und Wood heißt Lenio. Este Lenio. Claudio Este Lenio.
Das hat einen schönen Flow, muss ich sagen.
Ja, Claudio Este Lenio. Ja, stimmt. Ja, gute Idee, Alter. Das müssen wir mal machen, so generiert, dass alle mal umordnen, die da waren und dann immer so sprechen. Richtig gute Idee.
Claudio
ja, das war halt die Zeit, wo dann wirklich ohne Ende produziert wurde und alles in Italien, 60er, 70er Jahre gerade, wo Amerika so ein bisschen im Arsch war, das Star-System so zueinander auseinanderfiel, das Studiosystem, Fernsehen, alle waren nur geschockt und Europa richtig aufblühte und gerade Italien auch. Die habe ich ja mal schon tausendmal erwähnt, dass dann ein Jahr gab, da hat Italien die meisten Filme auf der Welt produziert, auch mehr als Amerika und so weiter, ne, zu der Zeit und so. Das ist schon heftig, so 2 Jahre lang so anführend und die haben da alles rausgehauen, was geht, ne. Das ist schon, ja. Und weil eben so viel rüberkam, wie du gesagt hast. Und technisch waren die halt auch sehr weit, was eben gerade bei den Effekten zu sehen ist und so, wie das Basteln, ne. Und hätten Mario Bava, Margheriti und wer weiß wer Geld gehabt, wäre wahrscheinlich nichts Gutes entstanden, aber coole Effekte wahrscheinlich noch. Ein bisschen mehr sogar, ne? Wer weiß. Vielleicht ist aber auch Schrott, man weiß nicht, wie Tanz der Teufel. Ist gut geworden, alles und geil, und weil sie keine Kohle hatten, aber geile Effekte, ne?
Aber das haben wir ja bei dem Film hier tatsächlich, da können wir ja ein bisschen näher noch drauf eingehen, tatsächlich.
Ja.
Weil er ist natürlich günstig gemacht, er ist schnell weggedreht, er benutzt das Kannibalenthema, was sehr populär war, aber macht was anderes draus, verlagert es in die USA, also nicht auf eine Insel, habe ich ja schon gesagt. Und wir haben es eben hier mit dieser Vermischung aus diesem Vietnam-Drama vermeintlich zu tun und dann so einer Virusgeschichte. Und das war ja genau das, was du gesagt hast, dass John Saxon zugesagt hat, weil er gedacht hat, ach, das hat irgendwas mit Traumabewältigung im Vietnam und zu tun. Und dieses Kannibalenthema ist dann nur sinnbildlich gemeint. Die Leute fressen sich im Krieg gegenseitig auf, haben keine Perspektive und greifen dann halt zum letzten Mittel. Und gut, es wurde ihm ja offensichtlich sehr schlecht übersetzt und nur auszugsweise zugespielt. Und dann sagst du, cool, das klingt nicht schlecht, ich kann damit was verdienen. Und John Saxon, ich liebe John Saxon, ich sehe den so gerne.
Das ist schön, ja.
Und es gibt so viele Filme von ihm, wo er sieht auch in dieser Zeit immer gleich aus. Er hat immer diesen kurz vor der Glatze, aber nicht ganz wegradierten Haarscheitel, der nach links wegfällt. Hat immer so diesen ganz bierernsten, fast schon tödlichen Blick drauf mit den dicken Augenbrauen. Also er sieht ja selten mal glücklich aus.
Ja, genau das. Ey, und was für ein Buddy der hier hat. Er ist richtig gut in Form auch.
Ja.
Ne, gute Stelle. Er hat sowieso so eine Präsenz immer mit seinem Körper, wie du sagst, auf dem Kopf, von allem her. Das ist, der hat eigentlich schon der hat richtig gut gewirkt. Das ist richtig geil.
Und seine Blicke sind natürlich immer, deswegen finde ich es immer schön, wenn es so viele Close-ups von ihm gibt. Das war natürlich so sein Markenzeichen, so diese wirklich hartkantigen Gesichtszüge mit diesem harten Blick. Und wenn du jetzt noch sagst, er hat italienische Gene natürlich dann wirkt es noch krasser.
Jetzt wird alles klar, ne? Jetzt wird ja alles klar, wieso er so ist, weil er italienische Gene hat.
Nee, aber dieser knallharte Ausdruck, den er drauf hat, ich finde, der ist wirklich wie zementiert. Und das über 30 Jahre hat er das gemacht. Das mit demselben Gesichtsausdruck.
Ey, am meisten gelächelt oder gefreut hat er sich nochmal einen Ausflug in Tenebre. In einer Szene zum Schluss, bevor er Spoiler, gekillt wird, aber ich sag nicht wann oder so, ist, wenn ihr mal alle gekillt in und da ist er am glücklichsten wie nie in einer der Filme und so. Und dann wird er noch gekillt und so. Das ist halt, und das ist auch, egal, das wird auch Absicht gemacht. Aber ja, hast du voll recht, du hast gerade erwähnt nochmal, oder beziehungsweise vorher schon, Dschungel nur am Anfang, Kannibalenthema schnell und zack, switch, sind wir da.
Ja.
Finde ich super gelöst, weil das einer meiner Probleme ist mit Kannibalenfilmen. Ich mag nicht dieses Dschungel-Szenario und gerade mit Krieg verbunden.
Mhm.
Cannibal Holocaust ist super, ist nochmal was anderes insgesamt gesehen, da auch natürlich wie Art und so, wir es bestimmt noch vornehmen. Aber ich bin da nicht so der Fan von unbedingt, wenn es gut gemacht wird. Das ist hier so wie mit Peter Jacksons Brain Dead. Zack, wir sind kurz King Kong-mäßig irgendwo, haben da so einen Affen, oh, Virus, und dann zack, switch, wir sind in Neuseeland und es wird, der Virus ist da. Und so ist es halt hier auch gemacht. Und mit dieser Metapher, ich meine, ja, er hat sinnbildlich gedacht, wäre es da ein Drehbuch. Hier ist es halt umgesetzt, aber trotzdem ist es ja eine Metapher. Könnte man meinen, wirklich, oder gut gemacht, ne, ob es jetzt gewollt ist, eine andere Sache, für halt dieses Posttraumatische, was wirklich gut umgesetzt ist, weil, ich meine, unser Bukowski, der nimmt ja schon Rambo vorweg.
Ja.
So leicht und so. Ne? Also das hat schon sowas in der Richtung und so. Ne? Kann nichts dafür, dieser Virus geht um, dieser Krieg überhaupt, das ist schon in uns und so. Also das fand ich gar nicht schlecht. Und da sind auch ein paar richtig gute Szenen, wie eben als er gejagt wird. Die Kinoszene, da fängt das ja an. Wenn da ist, ne? Die gefiel dir doch bestimmt auch, oder nicht?
Die Kinoszene, die hat mich richtig geärgert, weil ich habe ihn voll verstanden, warum er sich gedacht hat, boah, ihr Penner. Weißt du, da kommt so ein Pärchen, dann setzen sie sich direkt vor dich und du weißt genau, okay, die sind jetzt nicht hier, um diesen Film zu gucken, der lustigerweise von Umberto Lenzi war.
Ja.
Und dann sitzen die da direkt vor ihm. Ich meine, er sitzt ja eigentlich recht harmlos da und isst eben Popcorn und guckt diesen Kriegsfilm, auch wieder PTBS und alles. Er transportiert das auch so, diese Madness, die immer so mitschwingt. Finde ich ganz cool gemacht. Und dann kommt dieses Pärchen und fängt dann halt an, nicht nur so ein bisschen rumzuknutschen, sondern er geht ihr sofort in die Titten und legt sie dann da um und keine Ahnung, was sie denkt. Und der sitzt hier dran mit seinem Popcorn und denkt so, ey Leute, ich habe jetzt gerade gar keinen Bock auf euch. Wisst ihr was? Ich beiß jetzt einfach mal deine Blondie-Bitch da und dann geht nämlich die große Scheiße los.
Ey, mega gesagt, ja, aber genau das ist es ja. Ich meine, auch super Schauspieler, das Pärchen, was da reingeht. Aber dieses Nervige und diese Generation, die nicht weiß, was die erlebt haben und die gemacht haben, ne, ob das gut ist oder nicht ist, aber die waren nun mal da und mussten es auch schon irgendwie sein. Ne, jetzt mal übertrieben, um das als Metapher zu nehmen hier und so. Kannst du voll so übernehmen. Und ich finde eben, das ist ja das Geile, dass Lombardo das sogar ganz gut spielt und transportiert, so wie John Saxon, der sehr Kontrapart irgendwie ist, ist eher, nimmt man den das ab und nicht so übertrieben schlecht gespielt oder so, der macht das richtig gut. Und der war auch schon in 3000 italienischen Filmchen, Fulci bis was weiß ich und so, der war überall dabei und ist auch so ein bisschen der Travis Bickle und so. Ich meine, allein das im Kino sitzen da und so, weißt du, so dieses Einsame, das hat mich auch so dran erinnert, wenn er am Kino sitzt und durch seine Zeigefinger und Mittelfinger guckt und so, was ich einfach liebe und sich da reinguckt und versucht, sie auch irgendwie abzulenken, irgendwie so eine Realität zu spüren, ne, weil er selber keine mehr hat, so durch Film und so, ne, was auch so eine, ja, und ich liebe einfach Kinoszenen allgemein. Kinoszenen sind immer schön, wenn die, ich weiß nicht wieso, es ist einfach immer geil, deswegen will ja auch jeder Kinoregisseur oder jeder will ja irgendwie gefühlt einen Film am liebsten im Kino machen, der so nur im Kino spielt und so, ne? Gibt's ja auch ein paar gute Vertreter, gibt's ja auch.
Ja.
Das ist dann in dem Kinomonat wahrscheinlich dann bei dir. Film in dem Kinospielmonat oder so. Aber das Ding ist, was noch, Apocalypse, ne? Klar, der Film ist wirklich Apocalypse Domani, also ist eine Fortsetzung von Apocalypse Now. Was ist nach dem Krieg? Da passiert sowas, posttraumatische Dinge und so, ne? Haben sie wieder drauf angehen, wie immer, so zweiter Teil, Zombie 2 und Co. Und Deer Hunter war halt auch, ne, es waren halt ein paar Filme, die jetzt zu der Zeit rauskamen, die halt wirklich, ne, und mit dem gespielt haben und so und beliebt waren, dass es halt so mit reinkam, ne, und die erinnern natürlich, also er erinnert natürlich alle an die Filme, ne.
Ja.
Und gar nicht so schlecht, würde ich sagen, und so, ne, also trotz seiner Trashigkeit und so.
Ja, deswegen, weil ich war wirklich überrascht, weil ich kannte von Margheriti vorher so, eher so seine Action-Kamellen, weißt du, so, was weiß ich, Höllenkommando oder diesen Fantasy, wie heißt der, Einer gegen das Imperium.
Ja, dieser He-Man-Film quasi.
Genau.
Ne? Das ist so, ja, das ist so.
Und das war ja alles dann danach und da habe ich gedacht, was kennst du so aus der Anfangszeit? Ja, nicht so viel. Ich glaube, Schloss des Grauens kenne ich, glaube ich, noch und so ein paar Rom-Filme. Aber bei dem hier war ich wirklich überrascht, mit was für einem, ja, wirklich mit was für einem Ernst er zum Teil auch zumindest vermeintlich an diese Thematik rangeht. Ich meine, das ist jetzt keine tiefgründige Charakterstudie, du hast jetzt hier keine tiefgründigen Charaktere, die das transportieren, die jetzt wirklich, wie du es gesagt hast, mit Rambo das transportieren und dann dieses Trauma so verarbeiten und das dann so eskaliert. Aber es hat wirklich diese Ansätze. Und gut, das hat natürlich auch finanzielle Gründe. Ich meine, das vermarktet sich gut, die Leute erkennen das wieder. Und dann denkst du so, ah, das kenne ich doch schon mal irgendwoher, das schafft Identität. Aber ich fand das tatsächlich interessant, auch gerade diesen Kontrast mit John Saxon, der ab Sekunde 1 eigentlich nur damit beschäftigt ist, von einem Flashback in den nächsten zu rutschen und immer dasteht und hat irgendwelche Erinnerungen und was da passiert ist und alles erinnert ihn an diese Grube in Vietnam. Und auch dieser langsam aufkeimende Virus in ihm, buchstäblich, weil er wird ja langsam zum Kannibalen. Das fand ich fand es für Margheriti-Verhältnisse wirklich gut. Also,
ja. Das, ah nein, das ist ja auch das, also wir, ne, jetzt nimmt doch nicht so, dass Leute, die den Film gesehen haben und uns jetzt hören und sagen so, pff, was macht ihr denn da, ne? Aber das ist so der halbe Spaß an dem Film, dieser Kontrast und so mit diesem Thema. Und Margheriti und so, das waren auch, das hat auch Bava, das haben alle, das hat auch Fulci gesagt, wie sie, die Filme sind so gut wie die Drehbücher. Hm. Und wir mal holen auch das Beste raus und so weiter und die haben meist halt Schrott-Drehbücher gekriegt auch, ne? Selbst kaum was dann verändert und so. Wie gesagt, Fulci ist auch ein Typ gewesen, wir haben keine Zeit, können nicht drehen. Ja, dann hat er einfach ganz random Drehbuchseiten rausgerissen. Fertig. So, jetzt schaffen wir es in der Zeit, oder? Und das ist, das und hinterher der Rest wird im Schnitt gerettet. Und deswegen ist dieses Thema ja auch geil. Und du hast ja auch gesagt, es ist so ernst, wenn nicht die Musik wäre.
Ja!
Ne, wolltest du sagen?
Ja. Habe ich mir aufgeschrieben. Ich hab
sehr gut.
Diese funky Großstadtmusik, die sie da reingebaut haben, die ist teilweise so. Also die macht ganz viel kaputt einfach und macht es dann schon wieder weird witzig.
Genau, es ist schon wieder so, denkt man so, oh, muss jetzt nicht sein, aber dann ist es schon wieder geil, weil die richtig auf eine Kacke haut hört. Oder ich habe da so an Blaxploitation gedacht, weißt du?
Ja.
So für eine Mucke irgendwie, oder? So Black Dynamite-mäßige Vibes habe ich und so. Das war schon echt, das hat aber gebockt irgendwie, ne? Aber dann kommt so eine dramatische Szene, beleidet, wie da gefressen wird und so. Und dann kommt diese Musik und so, diese funky Mucke, diese Disco-Mucke, so richtig. Das ist schon crazy, weil das ist ja nicht sonst so in den italienischen Filmen, die Musik. Die hat ja schon einen anderen Vibe. Mm. Wenn man das kennt, und hier ist es dieses Funkige, so, das kenne ich eigentlich gar nicht. Das macht so, gibt ja auch mal eine ganz andere Note.
Das ist dann eher schon so Sexfilmchen-mäßig, was hier dann so hochkam, wo ich gedacht habe, hä, er zerlegt hier gerade eine Leiche, hat gerade eine Frau getötet und dann kommt auf einmal dieses und denke ich mir so, was zum Fick ist denn jetzt kaputt? Und ich habe wirklich, es gibt eine markante Szene, es gibt ja einige sehr exploitative Szenen, auch gerade natürlich mit Fleisch und Gedärmen und Blut. Und es gibt ja diese eine ganz markante Szene, bei der, ich nenne es mal, das Gericht serviert wird. Also sie sind ja dann so eine Gang, sie sind ja dann Bukowski, sein Kumpel, Tommy Thompson heißt er, glaube ich, der sich auch so immer nur vorstellt, hey, do you remember, I'm Tommy Thompson. So total der crazy Dude. Dann haben sie ja die Krankenschwester noch mit dabei. Mhm. Die ist ja auch gebissen worden von den beiden, ja, Veteranen, die ja im Krankenhaus jahrelang vor sich hingesiecht haben. Und dann kam es ja wieder zurück und sie haben sie dann gebissen. Sie ist dann auch Teil der Crew und John Saxon eben als... Also ich hab mir als Captain Cannibal habe ich mir mal aufgeschrieben.
Ah, sehr cool, genau.
Und dann kommen sie dann, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, war das dann nicht in einem Leichenschauhaus oder war das in der Tankstelle, wo sie dann die eine Leiche zerflexen?
Ja, das ist im Krankenhaus.
Genau.
Also diese Leichenhalle, was auch immer, was das, ja.
Okay.
Ja.
Und da das kommt dann. Das ist
geil, romantische Szene, ja.
Und da kommt dann während ihr quasi so anfängt, den Oberschenkel von dieser Person da zu filetieren, kommt dann dieses Bau, 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 Bau.
Ja. Oh, geil. Darf es ein bisschen mehr sein?
Ja, genau.
So, das ist richtig, das ist crazy, Alter. Aber diese Gang, ich meine, nee, jetzt bleiben wir bei der Musik. Wir haben hier ja letztes Mal das Alter Schwede, das Monster aus der Tiefe? Das Grauen aus der Tiefe, ja. Das Grauen aus der Tiefe, das sind halt so generische Titel, alter Schwede, und man hat 3 Millionen im Kopf. Ich kann mir nichts merken. Da hatten wir schon diese cringigen Romanzen, Romantikmomente, auch gerade zwischen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und so und. Und hier muss ich dann zurückgedenken, weil das witzig war, unser letzter Film, aber das hier nicht ohne ist auch mit den Mädels, aber ganz komisch, nicht einfach so Love-Story-mäßig, ne, hier komm hier, ich vögel dich und so, wir haben jetzt eine Frau, die geil aussieht. Nee, wir haben ja diese Nachbarin, ne?
Ja.
Alter, das war auch, oder?
Ganz heikles Thema.
Aber in jeder Hinsicht, ey, das war so krass.
Weil, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass John Saxon unter anderem auch deswegen am Set nicht so amused war. Wahrscheinlich haben sie ihm das auch verschwiegen. Die Nachbarin ist nämlich einfach fucking minderjährig. Wie alt ist die? 14?
15? Also soll sie das, ich weiß nicht, genau, sie ist auf jeden Fall minderjährig in dem Film. Also sie war 20, ne?
Ja.
Während der Dreharbeiten. Das schon, also da weiß man ja auch nie.
Ja.
Aber ja, sie ist minderjährig. Und es ist auch ganz cringy, wie sie ihn, also sie himmelt ihn einfach an und liebt ihn, ne? Und läuft ihn halt hinterher gefühlt. Und er spielt da ja mit dem, das ist ja auch so geil. Er spielt ja da mit dem Bruder, ne, das sind ja Nachbarn, den kleinen Bruder und dieses Flugzeug da, dieses elektrische Flugzeug, wie heißt denn sowas, Mann? Ferngesteuertes Flugzeug?
Genau.
Eine Stunde gefühlt. Und dann fliegt das Ding in den Rasen und dann aber ein Matchcut zur Explosion auf dem Foto von Vietnam aus Vietnam und sind in der Wohnung und so, ne? Und da macht sie ja weiter an. Und irgendwann kommt halt diese Szene, wo er dann wirklich sie, wo es dann so ein bisschen abgeht und ihr der Pullover hochgezogen wird, man ihren Slip sieht und da auch so ein bisschen Charme noch rausguckt, ne? Also alt genug muss sie schon sein, die hat ja schon Charme, so ungefähr. Und dann halt im Off sehen, dass er irgendwas macht, man weiß nicht was wirklich. Und sie halt so ein bisschen, aber erregt guckt. Deswegen denkt man erst, ne, hier, Oralverkehr oder was anderes. Aber hinterher, weil man sich, ist es sich nicht sicher, hinterher sieht man auch, die lebt. Okay, dann dachte man, okay, der hat wirklich nur sie angemacht. Aber dann hört man ja, was sie sagt irgendwann. Dann war man sich ja sicher, ne, als sie sagt so, ich stehe irgendwie drauf und so, dass du mich gebissen hast und so, das Beißen und so, ne. War doch so.
Ja, genau.
Das ist dann, das macht's dann nochmal auf drei Ebenen crazy. So, dass sie auf ihn steht, dass er drauf eingeht, dass er sie dann auch zu, da irgendwie zu mehr oder weniger Geschlechtsverkehr kommt und er sie dann beißt und sie noch drauf steht und weiter will, das ist so heftig, weil dann kommt er irgendwann draußen, sie sieht ihn aus dem Fenster, irgendwann später nochmal und sie so, oh ja, cool, der kommt jetzt zu mir, der kommt zu mir. Und dann dreht er wieder so und geht und sie ist so traurig, was ist das für eine Szene, die war schon cool, oder?
Ey, das ist so kaputt, also ganz ehrlich, ich bin ja bei vielem dabei, aber das hatte dann so wirklich so unangenehme Vibes, aber die waren ja mitunter typisch dann halt auch gerade in diesem Exploitation-Italo-Kino. Ich habe gerade erst kurz davor habe ich mir Eaten Alive von Umberto Lenzi, also Mangiati Vivi heißt der, ja?
Mangiati Vivi,
ja. Genau, angeschaut. Und da es ist ja ganz klar immer so dieses, es muss irgendwas Sexualisiertes drin sein. Mhm. Es hat mich echt gewundert, dass sie in dem Film war jemand nackt? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ja, nur dem Kino halt, da sah man halt nur den Busen
einmal kurz
in der Nahaufnahme. Also sonst war, und halt das Schamhaar da, aber es war nicht wirklich nackt. Es war wenig dafür, muss man sagen. Das
genau. Und gerade bei Lenzi zum Beispiel, der war ja dafür bekannt, also der hatte ja die Dinger in die Kamera gedrückt, also in 3D durch die Leinwand durch quasi.
Holt mir drei Kameras zeitgleich, wir brauchen jede Perspektive, wir sind alles
genau, aufnehmen. Genau, filmt diesen Nippel, filmt ihn von allen Seiten.
Und das Stock-Footage hat er dann benutzt immer, so als Stock-Footage jedes Mal. Immer
die gleiche, ja, genau. Das sieht an einer guten Stelle aus für einen Nippel. Haben wir noch irgendwo einen Nippel, den wir noch nicht bewundert haben? Ja, klar.
Nein, das ist, aber trotzdem sind da, wie gesagt, also die Romanze ist da. Und aber die andere, die mich noch mehr erinnert hat, so nicht von wegen cringe erwachsenen Kind, ist halt die mit der Professorin und diesem anderen, also dem anderen Arzttypen da.
Die fand ich aber sehr, sehr merkwürdig, fand ich.
Ja, na, das meine ich ja. Die war ja so ganz crazy, weil der Typ sagt immer so ungefähr, du solltest nicht bei ihm sein, das ist gefährlich und so, ne? Und ich bin Single, bla bla. So sagt er das, ne? So wortwörtlich fast, ne? Komm doch zu mir und so, ne? Das kommt ganz oft so, ne? Bis sie ihn dann küsst.
Ba-da-bam.
See. Ey, Sam Peckinpah ist ja hier dabei, ne? In der Szene habe ich irgendwo gelesen. Ich habe den aber, ich kenne ihn nicht von dem Aussehen her, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der hat hier so eine Mini-Rolle. Aber ich weiß nicht, ob das so fake ist oder ob das stimmt. Hast du auch nicht mitgekriegt, ne?
Wer?
Sam Peckinpah. Unser Western-Regisseur wirklich. Also deswegen hätte ich gedacht so, what the fuck, der Western-Regisseur schlechthin und so. Also Action und brutal und so, was natürlich wieder passen würde. Und drehen Atlanta und so weiter, okay. Aber ich weiß ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie der aussieht. Und ich habe da nicht nochmal, als ich dahinter gesehen habe, wer das da mitgespielt hat. Aber vielleicht ist das wieder so ein Fake-Ding, was jeder da reingeschrieben hat und.
Das kann ich dir jetzt weder bestätigen noch verneinen, weil das höre ich jetzt gerade das erste Mal tatsächlich.
Das ist doch gut. Man muss ja irgendwas mal in den Raum werfen, was jetzt so da über allem schwebt und so ein Fragezeichen lässt und das Leben das große Fragezeichen bringt, ne?
Ja.
Bis zum Tod, weiß man nicht.
Ja, mich beschäftigt mehr wirklich, wie der Typ aussieht, aber ich könnte es gar nicht sagen. Aber
ja, weiß ich auch nicht. Deswegen,
da wenn er da gedacht, drin okay, ist.
Da kein Gesicht.
Wenn er da drin ist, dann hat er sich gut versteckt. Vielleicht ist er da irgendwo in der Kanalisation als Polizist unterwegs, weil wir verbringen ja im Film auch viel Zeit in der Kanalisation. Mhm. Ich glaube, gefühlt die ganze zweite Hälfte spielt dann nur noch.
Und er ist halt auch so vor, ist nochmal günstiger. Das haben sie wahrscheinlich dann in Italien direkt gedreht.
Ja, so. Das habe ich mir dann auch gedacht. Ich fand das am Anfang eigentlich erstmal ganz cool, weil das dann so diese Urban-Thriller-Elemente hatte, weißt du, so gerade auch, weil es ja in der Großstadt ist, und da gehört natürlich auch die Kanalisation mit dazu. Und das finde ich einmal ganz cool. Weil das auch, ist auch cool aus von der Ausleuchtung her. Ich meine, das sieht dann aus wie eine Kanalisation, die niemand benutzt. Ja. Die ist dann wie geleckt.
Aber es ist halt diese Creepiness, hat das und so, ne? Dieses raue, so schattmäßig hier und so, ne? Schatt 3 oder so.
Genau. Aber es war mir dann auch echt, die waren da zu lange da unten. Die waren gefühlt in der Zeit da unten, hätten die schon x-tausend andere Sachen in der Stadt anrichten können.
Das stimmt.
Und vor allem John Saxon, da hast du dann gemerkt, ich weiß nicht, ob er da, also er hatte ja scheinbar nie wirklich ganz Bock auf den Film, aber da hatte ich irgendwie so das Gefühl, ja, ich gucke jetzt da um die Ecke und leg meinen Standard John Saxon Blick auf und dann gucke ich wieder um die andere Ecke. Und ja, er hat ja eigentlich nicht viel zu tun. Er frisst ja auch kein Fleisch, wie du gesagt hast. Er kommt dann aus irgendeinem Schatten wieder raus und hat Blut im Mund wegen, denkst so.
Ach, genau, das sieht man einmal, ne? Ja,
er hat ja gerade ein Happy Meal.
So. Ja. Obwohl da ja kein Fleisch drin ist, ne? Deswegen.
Also eher Kindermenü.
Da ist so in dem Fleisch.
Ja.
In dem Fleisch von
mir. Und ja, so eiert das dann ja so gegen Ende hin. Also dafür, dass er mich am Anfang so gut gekriegt hat, eigentlich, so ab. Je länger diese Kanalisation dauert, desto mehr verliert er mich dann auch wieder. So nach hinten raus.
Ja, genau so ist es. So das Ende, beziehungsweise so das letzte Drittel, fast schon die zweite Hälfte, nimmt dann viel raus. Das wird dann auf einmal so dieses bisschen dieses Action-Vehikel und wir wissen nicht mehr wohin und das Drehbuch war da zu Ende. Ich weiß nicht, was da los ist.
Hm.
Da wissen wir nicht mehr wohin mit den Figuren, ne? Also nicht mal in diesem Kosmos, im Trash-Kosmos. Das ist so das Problem vielleicht, dass es vorher so gut wirkt, was wir sagten, so mit dieser schon fast Tiefe und so und Tragik und so und diesen ganzen Ding. Ich meine, wir hatten ja auch schon eine geile Action-Szene. Die ist auch wieder nicht schlecht. Da sieht man halt, dass er Action kann auch.
Ja.
Die mit dem Kaufhaus.
Ja.
Die mich ja voll an Zombie, Dawn of the Dead erinnert hat, Alter.
Mm.
Oder? So ein bisschen. Ich weiß nicht wieso, aber auch von der Stimmung her und wie die gefilmt wurde und was da passiert ist. Das war nicht nur so, wir schnippeln mal ganz schnell, irgendwas muss da drin sein und wir lassen mal Motorrad fahren. Das hatte schon irgendwie wieder was.
Ich habe dann ein lustiges Zitat in einem Interview oder in einem Buch dazu gefunden. Da hat jemand geschrieben, dass Margheriti mit dem Film das Rip-Off von Lucio Fulci macht, der ein Rip-Off von George Romero's Dawn of the Dead macht. Und gerade diese Kaufhausszene, die war wirklich stark. Da gab's ja auch dann ein bisschen mehr Blut dann auch. Da kam ja dann diese Biker-Gang, die dann da ein bisschen dezimiert wurde, fand ich ganz schön. Und die hatte wirklich gute Vibes, sie hatte wirklich diese Bedrohung mit dabei. Dann gab's dieses Gespräch zwischen John Saxon und Giovanni Lombardo, der ihn ja dann, er hat ihn ein bisschen einfach überzeugt, hatte ich so das Gefühl, aber es war trotzdem so ein Krisenmoment. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Aber wie du sagst, das verliert sich dann nach hinten raus. Action gibt's dann eigentlich gar keine mehr. Dafür dann mehr so ein bisschen Horror-Vibes haben sie versucht.
Mhm.
So ein bisschen wie bei Chud oder so Geschichten, wo du dann in der Kanalisation unterwegs bist. Aber das hat dann halt nicht funktioniert. Auch gerade, weil du wenig dann zu sehen bekommst. Das einzig Coole in der Kanalisation war das Loch. Das Loch, dass sie in Giovanni Lombardo geschossen haben.
Ja, das war heftig, überhaupt so. Also der Tod war richtig geil, Alter. Der war schon krass, ey.
Das sah richtig geil aus. Und dann noch schön diesen Trickshot durch die Bauchhöhle durch, um hinten dran zu sehen, wie sich die Polizisten mit den anderen noch irgendwie beballern. Das fand ich sehr geil.
Ja, das war, das hat man wieder gesehen, die schöne romantische Idee von geilen geile Sessions so, ne? Ja, so als Filmliebhaber irgendwie, dass so Sachen da kommen, ne?
Mhm.
Aber das ist ja auch, die Kaufhausszene ist ja auch wieder, die dann Lombardo halt so gut macht, weil er halt wirklich so wie ein kleines Tier, was eingeengt ist und so in der Ecke gedrängt ist und sich dann wehrt einfach nur, wirkt, ne, und sich irgendwie, und dann kommt ja John Saxon und dann, was macht er da? Wirft er ja so ein Ding hin, bombenmäßig quasi gefühlt, was ja keine ist, sondern Rauchbombe, und dann pinkelt er das ja aus.
Ja.
So wird sich, um so ihn wieder so hinzukriegen, was ein Trick war und so. Und dann labert er ja wieder ganz normal mit ihm.
Ja.
Das ist ja auch so, ja gut. Ja. sonst haben wir noch die geile Szene auch in dem Polizei. Was ist das? Büro, ne, ist jetzt mal, das ist ja so dorfmäßig da gefühlt.
Ja.
Wo der Sheriff auch startet, ist, der auch so geil losläuft und dann seine Waffe da hängt so an der Garderobe. Sein Waffenhalter. Gut, aber so, und dann zieht er die Waffe raus und dann bald, das ist hier los und so, ne? Das ist auch so gut die ganze Zeit, wenn die sich dagegen sie auffressen, weil der Polizist nämlich auch zwischendurch gebissen wird.
Stimmt.
Das ist die Ausmäßige, ne?
Ja, wir haben, ja, die Polizisten, ich habe die tatsächlich komplett vergessen, weil die haben eigentlich die ganzen Filme über nur eine Funktion. Sie stehen irgendwie gebeugt, entweder über einem Schreibtisch oder über einer Automotorhaube und gucken auf irgendeinen Plan und deuten, wo die jetzt gerade sein könnten und fluchen dann darüber, dass sie nicht finden, wo die sind.
Ja, ist auch so. Genau, ist ja auch bei dem Kaufhaus, wo die da drum stehen und bis John Saxon kommt, der dann reingeht. Da stehen die nur drumherum und wissen nicht, was sie machen sollen und so, ne? Das ist auch so.
Ja.
Ja. So, das ist ja wieder typisch italienisch ungefähr.
Aber sie haben auch ein paar coole Sprüche. Dieser Police Officer, Captain McCoy heißt der, glaube ich. Der ja da, der sieht wirklich aus, als hätten sie ihm das Polizeikostüm aus dem Set von Nackte Kanone irgendwie rübergekarrt. Weißt du, wirklich so super fake mit diesem Hut und dem Mantel. Es sieht nicht aus, als hätte er den jemals in seinem Leben überhaupt schon mal getragen. So ganz neu alles. Und
Verkleidung mehr.
Und er ist ja wirklich nur am rumragen und beleidigen und was. Und er hat aber einen geilen Spruch, den habe ich mir aufgeschrieben, an irgendeiner Stelle, das war dann so gegen Ende, wo sie da denken, es ist vorbei, lässt er dann noch ab, ashes to ashes and shit to shit.
Stimmt, da war so ein Beispiel, aber einfach auch mit dem, wie soll man die nennen, was ist das und so, und dann immer kommt so Kannibalen und so, fertig, irgendwie sowas hat er auch mal gesagt und so.
Ja.
Aber wird das erste Mal so ausgesprochen eigentlich?
Aber ich meine, sie sprechen ja hier das direkt an, dass es Kannibalen sind und dieses Virus grassiert ja dann auch in der Stadt, wobei es dann eigentlich schon mehr in die Richtung Zombie geht, weil, aber mit der Ausnahme, dass sie eben nicht tot sind. Also John Saxon und alle anderen, die sind nicht tot, also sie sind einfach nur hungrig auf Menschenfleisch, aber fühlen, denken, haben auch Verletzungen und da habe ich mal gedacht, was passiert denn jetzt? Es gab nämlich eine Szene, in der dann die Krankenschwester, ich glaube Helen hieß die, angefangen hat zu bluten am Bein, weil sie verletzt ist und John Saxon sieht das und ich habe dann gedacht, okay, zerfleischen die sich jetzt eigentlich auch selbst, weil die jetzt quasi getriggert sind durch dieses Blut? Aber sie haben dann schon wieder so eine Art Gemeinschaft ja schon gegründet und haben sich dann eher umeinander gekümmert und haben sich dann eher über andere Leute hergemacht.
Ja, stimmt. Das ist auch so ein bisschen dieses Bones and All-Typ und so, wo man nicht weiß, was das ist und so. Und das, oder bei Vampiren ist es ja auch so. Gut, ne, die haben ja kein Blut und so. Na gut, nee, eigentlich beißen sie sich auch, wenn es sein muss mal. Aber eigentlich machen sie es nicht, hast du recht. Kommt wieder auf den Film an, ich meine, ja, aber das ist da, genau, spannende Frage gewesen, weil man hier nicht weiß, weil es eine ganz neue Art ist, halb Kannibale, halb Zombie, halb Dings und so, was die da machen. Hast recht, ja, das ist auch ein crazy Moment, ja.
Aber insgesamt, wenn man jetzt mal so vergleicht mit anderen Kannibalenfilmen, wir haben ja jetzt ja so ein paar Gore-Szenen oder Splatter-Szenen angesprochen, kam es mir nur so vor oder war es wirklich sehr, also im Verhältnis sehr wenig, weil du hast, wie gesagt, diese Bauchschuss-Szene, du hast dieses Funky Flexing auf dem Serviertisch.
Funky Flexing ist gut.
Aber du hast meistens ja dann nur diese Bisse und die sehen jetzt, da werden jetzt aber keine ganzen Sehnen rausgerissen oder was, sondern es ist dann eher so ein Snack-Bite, so im Nacken und dann ist so wupp, und dann ist halt ein bisschen Blut und ein bisschen Haut weg. Aber jetzt so ganz klassisch wie bei den Kannibalenfilmen, wo wirklich ganze Körper zerrissen werden und ausgeweitet werden, hat man ja hier überhaupt gar nicht, oder?
Nee, da hat man hier kaum. Also man hat hier kaum Splatter-Momente, Gore oder so, wirklich, wie du sagst, bei den Bissen, da sieht man eigentlich nichts und nicht mal, wie er richtig reinbeißt oder so, ne? Höchstens wie ein bisschen Blut fließt. Und Finger abbeißen, das war ja da bei dem Polizisten, war eigentlich auch witzig. Bei dem Polizisten, wo er sagt so, oh, guck mal hier, der hat was abgebissen. Man hat auch nicht gesehen, wie es passiert ist, sondern so hinterher, wie der Finger einfach ab ist. Das stimmt. Also das war so irgendwie was Explizites. Man sagt, okay, man wollte kein anderes Rating oder so irgendwas machen und so, war ja bei dem Quatsch, ne? Aber man weiß ja nie. Sah eher so aus, als war wieder so eine Mischung halt. Oder vielleicht war es auch, weil John Saxon noch so viel gesagt hat, dass sie dann noch weniger, ich weiß ja nicht, was er für, überleg mal, wenn John Saxons Szenen drin gewesen wären oder wenn er noch öfters da, wenn er jetzt das Mädchen zerfleischt hätte, wenn er das Rohfleisch gegessen hätte und vielleicht hätte er noch ein, zwei Leute mehr gegessen, so als Hauptfigur auch, die wir da leiden sehen, als ist sowieso interessant gewesen, wenn wir so einer Figur, das ist ja quasi unser Protagonist irgendwie dann, so mit, ne, was dann gewesen wäre, ich weiß ja nicht, ob es so schon überhaupt mit ihm mitgeht. Ich meine, das ist jetzt bei dem Film auch eh egal, ob es bei den Jolly war oder so, ne? Da hat man aber gut, vielleicht wäre da mehr drin gewesen. Ne? Aber es ist wenig, auf jeden Fall überraschend. Aber sonst ausgewogen mit diesen anderen Elementen, die halt drin sind. So ein bisschen Action, die halt ein bisschen besser ist. paar fast echte Schauspieler, die natürlich auch wieder alle gedubbt wurden hier, ne, wie immer. Die meisten und so, ne, auch ganz komisch manchmal. Da denkt man, was für Akzente, was da los und so ganz komische Sachen. gerade bei diesen Mini-Mini-Nebenfiguren. Mhm. Aber ey, ich war, wie gesagt, insgesamt positiv überrascht. Aber es ist halt anders als das, was man erwartet und was die anderen Filme halt waren. Und auch gerade von Margheriti und so.
Auf jeden Fall. Und ich habe auch in einem Interview mit Giovanni Lombardo gelesen, es gab Pläne im Drehbuch für eine, wie hat er es genannt, eine Cannibal-Blowjob-Scene, in der eine Frau, also ich glaube, es war sogar diese Krankenschwester, irgendjemanden bei einem Blowjob den Schwanz abbeißt. Ja, und toll. Und John Saxon und auch Giovanni Lombardo haben beide interveniert und haben Margheriti bequatscht, dass er diese Szene rausnehmen soll. Wo ich mir so denke, wie, das bestätigt ja das, was du gerade eben gesagt hast. Oh, okay. Wahrscheinlich war viel, viel mehr Exploitation in der Richtung noch geplant. Weil das ist natürlich das, was auch die Leute ja dann erwarten, wenn sie in einen Kannibalenfilm gehen. Und du hast zu dem Zeitpunkt schon ganz viel gesehen. Also gerade auf der Leinwand gab es ja dann schon nichts, was es nicht gab, blöd gesagt. Und ich glaube, Margheriti wollte wahrscheinlich auch so exzessiv Blut und Gedärme und was reinbringen. Aber ich glaube, es ist wirklich dran gescheitert, dass die Schauspieler zum Teil vielleicht nicht mitgemacht haben. Oder Budgetgründe oder ja, wenn du sagst, die haben den in 14 Tagen runtergedreht, vielleicht ist auch irgendwas schief gelaufen und sie mussten dann Sachen verwerfen. You never know.
Ja, ja, das ist so, überleg mal, diese Penisszene, ne? Wenn die drin gewesen wäre, dann wäre das so einer der Großen geworden, nur wegen der einen Szene wieder.
Ja.
Das ist halt so. Das ist dann hätten alle nur wegen der Szene, wäre dann jeder, egal ob der jetzt scheiße ist oder noch oder schlechter wäre, als wir ihn jetzt finden oder so, das wäre so ein Ding gewesen, so Kannibalenfilm zu der Zeit, nochmal Penis abbeißen, weil mit Penis abbeißen, weiß ich nicht, wüsste ich jetzt keinen aus der Zeit so richtig Kannibalen. Gerade weil diese komische Ernsthaftigkeit ja trotzdem, diese Bodenständigkeit eben wieder in diesem Film drin ist und deswegen dann ja Brutalität noch heftiger wirkt, so bei manchen, und auch gerade dieser Romanze da mit dem Mädchen oder so und sowas alles, ja, ey, das wäre ein Ding gewesen, ne? Aber ja, wie das, er hat, ne, John Saxon halt so schon fast ein Star dann in dem Bereich sowieso, für die hat er dann halt ein bisschen das Sagen gehabt, ne?
Ja, ich meine, es gab ja Filme, bei denen so solche Blowjob-Szenen ja mit drin waren. Ich weiß gerade gar nicht mehr, irgendeinen hatte ich auch besprochen. Ja, ich glaube
auch die ganze Zeit.
Ich glaube, bei Puppet Master war das oder sowas. Irgendeinen habe ich besprochen gehabt.
Quatsch. Auf jeden Fall ein paar Jahre später, ja.
Ja, und bei Society oder so Geschichten, gut, auch die sind später, ja eh nur eklig.
80er, ja, okay, ja.
Aber genau, das wäre nämlich genau das gewesen, das wäre sowas, was ich rumgesprochen hätte. So, ey, das ist der Film, wo die eine dem anderen den Schwanz abbeißt. Und
schon Sex hat mit einer Minderjährigen pennt. Und da ist ja, also so ganz viel oder beißen. Also da wären so ganz viele Sachen auf einmal,
das,
alle, ja.
Das hätte ein richtiger, also wirklich ein großer Skandalfilm werden können, theoretisch. Aber es ist eigentlich mehr so das Gegenteil, glaube ich, geworden, weil heutzutage läuft der, glaube ich, stark unterm Radar. Also ich glaube, viele, die jetzt den vielleicht nicht in der Videothekenzeit als Asphaltkannibalen erlebt haben oder wie du im italienischen Fernsehen gesehen haben, ich glaube, wenn man an Kannibalenfilme denkt, hat man den nicht sofort auf der Uhr.
Ne. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das Ding. Also, deswegen habe ich ihn ausgewählt, natürlich.
Ja.
Wenn ihr mal was anderes hier. Obwohl es halt, wie gesagt, das nicht ganz bedient, irgendwie, ne? Aber die haben ja alle anderen schon besprochen, weißt du? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Eigentlich gucke ich auch mal vorher so, ob Filme schon oft besprochen wurden, wenn man so neu nimmt. Weil es dann ja so ein Alleinstatus so ein bisschen was hat, ne? Wenn jemand danach sucht, dann findet er deinen Podcast oder so, das so ein bisschen besonderer ist. Aber ja, vielleicht wären diese Penis-Szene drin gewesen, wäre vielleicht wäre dann auch nicht bei Nightmare on Elm Street dabei gewesen. Das wäre dann zu heftig. Obwohl eigentlich Wes Craven für sowas offen war mit seinen Last of Us on the Left und The Hills Have Eyes. Eigentlich Quatsch. Da hätte er eigentlich, weil er sagt, er hätte noch näher eher genommen. Da hätte er wahrscheinlich zu Freddy Krueger selbst gemacht oder so.
Ja.
Gut, dass es aber nicht passiert ist, ne?
Ja.
Weil Englund ist ja super gewesen, also alles cool.
Man weiß nie, wozu es im Endeffekt dann gut war. Aber ich glaube, abschließend können wir sagen, als Asphaltkannibalen beziehungsweise Cannibal Apocalypse ist definitiv ein sehr ungewöhnlicher Vertreter in dieser kannibalen Italo-Szene und hat deswegen schon ein bisschen mehr Merkmale als jetzt der x-te Film, wie du sagst, wo die Leute in den Dschungel fahren und du hast das alles schon gesehen und man hat eigentlich keinen Bock mehr darauf, das nochmal zu sehen und nochmal zu sehen. Und da hat der hier tatsächlich mal was anderes versucht, das mit was, ja, mit diesem Urban Thriller und schon mehr Action zu kombinieren und weniger so diese krasse Exploitation. Und er hat, würde ich sagen, was geschaffen, was für Leute, die nach was Besonderem suchen, definitiv mal irgendwo auf der Liste landen kann, oder?
Würde ich sagen. Ich meine, was wir gar nicht genannt haben, nochmal Apokalypse gibt es ja hier nicht wirklich zu sehen. Das könnte auch noch damals natürlich täuschend gewesen sein. Mhm. So, weil man ja eher oder wir jetzt direkt, ne, nicht so ein, was damals natürlich war. Vielleicht haben die Leute alles damit auch verbunden und sagen Apocalypse Now und es ist eher wirklich so ein Kriegding und so. Aber wir heute, wenn man das so sieht, dann denkt man ja so Dystopie, schon so Walking Dead und so, es ist alles im Arsch und oder es, wir werden überrannt von Zombies oder Kannibalen-Zombies hier in dem Fall. Aber das fehlt ja total irgendwie. Aber wenn man natürlich den Italienischen wieder sieht, Apokalypse Domani, heißt es ja auch wieder erstmal gut, zweiter Teil irgendwie, oder? Es wird halt noch passieren, so das ist der Vorreiter und Apokalypse kommt. Und ja, ich weiß nicht, ob da ein dritter Teil vorgesehen, also ein zweiter Teil vorgesehen wäre, aber das hätte es natürlich dann gepasst und so. Und dann sind wir so im Kannibalenland. Und es gibt die, die es unterdrücken können, es gibt die, die gar kein Virus haben und es gibt die komplett Kannibalen, keine Ahnung. Hm. Ja, was da alles so am Start ist.
Ja gut, ja, Margheriti war ja eh kein Fan von Sequels. Er hat ja, glaube ich, nie Fortsetzungen von seinen eigenen Filmen gemacht.
Also er hat, witzigerweise hat er ja Danza Macabra gemacht damals, 64. Das ist ja so die Nachmache von La Mascara del Demonio von Mario Bava, witzigerweise, so der den ersten richtigen italienischen Horrorfilm gemacht hat. Und den hat er selber nochmal remaked, 10 Jahre später. Und da am Anfang hat er aber diese, was wir darüber gesprochen haben, die Sci-Fi, das waren so 3-4 Teile waren das und die sind alle miteinander verwoben. Das sind wie Fortsetzungen, ne? Das ist so eine Quadrilogie von dem.
Ah.
Ne? Das wurde dann nur so, das hat er schon so als ein Universum, nenne ich es mal fast schon eher, ne? Aber du hast recht, sonst ist eigentlich so alles, weil es passt auch zu dem Typen und so. Das war auch ganz am Anfang noch, ne? Wo wahrscheinlich Spaß, innovativ und irgendwie machen wir das und wir können es so verkaufen, weil das hat er auch nur fürs Fernsehen gedreht. Fürs Amerikanische auch besonders. Und dann haben sie die aber echt ins Kino gebracht, MGM verkauft und in den USA ins Kino gebracht und so, ne? Also nicht schlecht und so, ne? Muss man schon sagen.
Hm.
Sehen.
Deswegen da können wir auf jeden Fall sagen, es ist ein Film, der in den Listen ein bisschen weiter oben angesiedelt sein könnte, wenn man an Kannibalenfilme denkt, wenn man an außergewöhnliche Kannibalenfilme denkt. Und von der Seite her würden wir eine Empfehlung aussprechen, wenn man darüber reden dürfte und ihn empfehlen dürfte. Von daher nochmal der Hinweis, dass wir hier natürlich im Rahmen der Berichterstattung absolut unwertend hier an die Sache herangehen.
Und was? Ist er noch initiiert?
Und keine Kaufempfehlungen oder was auch immer aussprechen
nein,
können.
Nein, nein. Es gibt auch nur so eine komische Neuabtastung, 4K-Abtastung und so von dem Original, habe ich irgendwo gelesen, aber die muss ich auch nicht kaufen. Ja, gibt's wirklich.
Ja. Oder ihr guckt einfach mal beim nächsten Mal, wenn ihr in Italien Urlaub seid und schaltet 3 Uno ein, vielleicht läuft er da ja.
Ja, da leider nicht, aber ja, es gibt halt. Ja.
Cool.
Schön, so. Hat Spaß gemacht.
Wunderschön, dann haben wir den Film doch ganz gut auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt, wie es uns passt, wie es uns schmeckt. Und apropos schmecken, ich habe noch eine kleine, ja, ist keine Rätselei für dich, sondern du darfst jetzt gerne noch mal dein Gaumen, dein Gourmet ein bisschen nach außen kehren. Weil der Februar, genau,
das Innere nach außen.
Wir sind ja im Karneval, also es geht ja natürlich um das Fleisch an den Rippen. Und mich würde einfach mal interessieren, es ist ja kein Geheimnis, dass du auch gastronomisch nicht unerfahren bist. Und mich würde einfach mal interessieren, ich weiß ja, dass du auch gerne mal ein gutes Stück Fleisch wahrscheinlich isst und auch wahrscheinlich nicht ablehnst. Mich interessiert aber mal, was ist denn, wenn du die Wahl hast, dein Lieblingsstück Fleisch vom Tier, also vom, nicht vom Menschen, das ist illegal, Leute, aber wenn du die Wahl hast, du gehst jetzt fein essen und du hast alle Teile vom Rind, vom Schwein zur Auswahl und du sagst, ja, das ist das Beste, das esse ich am liebsten.
Ja, ist schwer zu sagen. Also natürlich gibt es da viele Teile, aber wenn ich jetzt so eine Empfehlung aussprechen darf, eine schlaue heutzutage, man sollte immer das Schaufelstück nehmen, der Schulter. Gerade auch vom Rind. Ne? Das ist so ein Geheimtipp, das ist nämlich super zart wie Filet fast, ne? So zwischen Rumpsteak und Filet. Und kostet wenig.
Ist billig.
Weil das aber, nein, das ist günstig. Günstig natürlich. Günstig. Das ist so ein Geheimtipp. Es hat genauso einen Geschmack. Es wurde früher einfach nur so als Suppenfleisch oder so weiter benutzt. Aber jetzt, wenn es natürlich auch von gut drin ist, ne, weil hier, ich nebenan beim Bauern, wo ich die sehe, wie die da Gras fressen und so weiter, ne, ganz genau weiß, okay, das sind meine Rinder. Das Schaufelstück. Schulter. Sehr gut. Wenn man das selber, man, ja, das ist super. Das gebe ich so als Tipp mal raus, ne? Einmal ganz kurz nur schön anbraten von beiden Seiten, wirklich super kurz. Es muss natürlich blutig sein. Dann läuft's.
Eine Milliarde Menschen googeln gerade Schaufelstück.
Ja, das, die Reste, die weggeschnippelt werden, das ist der McDonald's Burger.
Ja.
Die wir vorhin hatten.
Wird dann eingedampft, okay, und zu so einer geilen Pampe vermust und dann wieder in Form gespritzt und dann habt ihr ein Patty. Yummy.
Ja, geil, Alter. Das ist nämlich, um das nochmal zu sagen, wenn ich solche Filme gucke, ne, egal wie gut oder schlecht die Effekte sind, eigentlich je schlechter, umso heftiger. Gerade dieses farbige, oldschoolige. Ne? Ich meine, Braindead war ganz heftig dafür, als ich den damals das erste Mal gesehen habe und währenddessen, ich kann da nicht essen. Auch nicht bei Tanz der Teufel, nichts. Das ist so eklig. Auch wenn das die Flüssigkeiten grün sind und so, ne, es ist egal. Ich kann da nicht mehr essen. Das ist ganz komisch. Da bin ich ganz empfindlich.
Also wer bei Braindead kein Vanillepudding essen kann parallel, oh, der...
Das ist richtig eklig.
Der soll den Film nicht gucken. Ja, das ist aber auch wirklich eklig. Da hast du recht. Da kann ich dich voll und ganz verstehen.
Okay, sehr gut.
Ich dachte, also das Schaufelstück, Leute, schreibt es euch hinter die Ohren und fragt mal bei eurem nächsten Restaurantbesuch danach. Wahrscheinlich ist der Kellner erstmal so, hä, was ja, wollen Sie besten, von mir?
Ey, wenn er selber zum Fleischer geht, danach fragen. Ist ja ein super Stück und das Fest und so. Wie gesagt, fragt danach.
Nee, Schaufelstückchen, das kenne ich tatsächlich auch. Ich bin ein großer Bäckchen-Fan. Also Backenfleisch mag ich sehr gerne.
Du meinst jetzt die Backe, ne?
Die, ja, genau, Backe. Die.
Ja, Backe. Im italienischen Guanciale. Das ist so zum Beispiel auch der bessere Speck, den man benutzt für Carbonara zum Beispiel, ne? Anstatt Pancetta, ne? Vom Bauch. Vom Bauchspeck und so. Das ist natürlich, ja, sehr gute Wahl. Ja.
Ja, deswegen bei Rinderbäckchen oder so, die kann man ja auch, das sind ja dann halt, man stellt sich immer Bäckchen, sind Backen, das sind Riesenflatscher, die sind so groß wie meine Hand gefühlt. Mhm. Und die kannst du halt wirklich wunderprächtig, weil das ja ein sehr, sehr, sehr muskuläres Gewebe ist, weil ich meine, das Ding ist ein Lebtag lang in Benutzung und hat aber richtig geile Fasern einfach drin. Mhm. Und dadurch kannst du das ewig schmoren und es wird einfach butterzart. Und dann hast du dann so wie, ich habe letztens zum Beispiel Osumbuko oder sowas gemacht. Und bei Bäckchen, da bin ich immer dabei, wenn die irgendwo geschmort angeboten werden. Und das ist auch was die Leute entweder nicht kennen, nicht wissen oder wegwerfen, weil sie denken, ja, am Kopf, da ist ja nichts dran. Oder so.
Ja, das kennen halt, wie wir gesagt haben, Rumpsteak, hier so ein Roastbeef und so nehmen wir, ne, oder das Rinderfilet, und das hört sich immer gut an, ne, und Filet ist schon wieder zu geschmackslos fast. Weil es halt eben nicht diese Fasern hat, diese kräftigen und so weiter, weil es halt nicht so diesen Muskel hat und dieses, ja, kommt drauf an und so. Und da musst du schon wieder eine geile Soße zu haben. Hm. Aber ich mag es ja am liebsten einfach so echt, wenn, okay, nehmen wir jetzt das Roastbeef, dann halt eben klassisch einfach, es muss halt gute Qualität haben, geil gegrillt sein, einfach so richtig schwarz fast. Hm. Dass es innen halt wirklich mindestens richtig rosa ist.
Hm.
Aber jetzt das Wichtigste dazu. Und dann richtig am besten Pfefferkruste, richtig Pfeffer und so. Ne? Das hat trotzdem ein bisschen Olivenöl drüber und fertig. Und Beilagen? Wie sieht's da aus? Das Wichtigste fast. Was nimmst du für Beilagen? Was ist so alles Liebste?
Also bei das Schöne ist, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Bäckchen oder was bin, das ist ja in einem Sud eingekocht. Das heißt, in der Regel hast du dann ja auch ein Gemüse oder was schon mit drin.
Ja.
Aber ich sag mal, bei sowas klassischerweise habe ich eigentlich immer eine Salzkartoffel oder sowas dabei. Also nicht groß.
Ist auch das Geilste mit. Also ich stehe ja voll auf jetzt so die Zeit, Mangold. Auch einfach aber scharf angebraten und mehr so, ne, gewürzt und so auch gleich, am besten gleich in dem Sud vom Fleisch und so in der gleichen Pfanne, weißt du, nur ein bisschen Knoblauch fertig. So ganz einfach alles, ne, oder die andere Zeit dann grüner Spargel.
Oh ja.
Dasselbe Prinzip, ne, und dann wirklich Pellkartoffeln so mit Haut, mit allem drin dran, gute Qualität, gleich frisch und so, die in den Ofen und fertig. So ganz einfach Sachen, da auch noch ein bisschen Rosmarin und so einfach wie möglich. Und so die zwei Sachen, Gemüse, Kartoffeln, Steak, sowieso mein Lieblingsessen, dazu ein guter Rotwein. könnt ihr mich auf einer Kannibaleninsel rauslassen. So, jetzt habe ich Hunger gekriegt, jetzt doch. Warte.
Ja, muss schnell Braindead anschalten. So. Okay, Alessandro, ich glaube, wir haben jetzt genug Leute zum Sabbern gebracht, ob durch den Film oder unsere Empfehlung am Ende. Ich danke dir, dass du mit dabei warst hier zum Auftakt im Karneval. Mhm. Danke, danke, danke.
Ich danke dir für die Einladung. Mega gefreut. Und wieder mega Spaß gemacht.
Genau. Und Spaß macht natürlich auch generell Projekten zuzuhören, bei denen du ja mit dabei bist. Du hast ja echt viel an der Latte. Was gab's denn? Oder was?
She said.
Ja! Wir brauchen doch diese Blowjob-Szene im Film. Ich sag's dir. Was gibt's denn aktuell noch bei dir so Neues, was die Leute interessieren könnte?
Ach, ja, Cinema Volante, YouTube-Kanal, also viel mit Bild, ne, meine Podcasts mit Bild, mal gucken, das mache ich immer so News und was ich so besprochen habe im Letterboxd-Tagebuch, ne, so kurz mal angerissen. Ansonsten Solo-Podcast, so gerade was auch im Kino läuft oft, neue Sachen. See. Und sonst bei WQF, da bin ich auch noch mit Hakan am Start, auch Videopodcast, haben wir oft Gäste. Ich hoffe, du, Steffen, bist auch demnächst wieder bei mir. Ich meine, wir hatten ja damals Guillermo del Toro gemacht, komplette Filmografie, also bis damals, also noch vor Pinocchio.
Ja. Dann hast du Pinocchio ohne mich gemacht. Buh.
Ja, stimmt. Ja, stimmt, habe ich. Und so, ja, da habe ich auch schon dran gedacht, so, oh fuck, aber ich wollte auch nicht, du hast ja auch mal viel zu tun. Und jetzt der Umzug ist schon richtig krass.
Muss ich mal, ja, noch anhören.
Mit Video gemacht haben wir ja auch, ne? Mhm. Schönerweise, als wir das Guillermo-Ding besprochen haben. Und demnächst vielleicht auch was. Das müssen wir jetzt auch schnell mal hinkriegen. Werden wir bestimmt auch. Und ich freue mich auf die weiteren Folgen. Bestimmt mit anderen tollen Gästen, die du jetzt bringst. Und werde ich mir auch reinziehen.
So die Kannibale. So sieht's aus. Also metz die Messer und fastet einfach mal den ganzen Februar. Ihr braucht nichts zu essen. Ihr braucht nur diese Podcasts und wie gesagt, Luft und Liebe reicht zum Leben, aber auch was Gutes in die Ohren darf natürlich nicht fehlen. Deswegen schaut bei allem, hört bei allem rein, was der Alessandro macht. Ist immer super schön. Wie gesagt, jetzt gerade aktuell Pinocchio zum Beispiel, habe ich super viel Liebe für diesen Film und ich glaube, dass es bei euch auch rüberkommt. Ja, ja, Spoiler, Ende. Genau, und wie es der Alessandro angekündigt hat, erwartet euch diesen Monat hier noch viel, viel, viel rund um das Thema Kannibalen und Mondo-Film. Nicht vergessen, gehört auch mit dazu. Und habt eine wunderschöne Anti-Karnevalszeit. Sperrt euch ein, vernagelt die Türen und guckt schöne Filme. Adiositas, ihr Lieben. Und das letzte Wort hat wie immer Alessandro.
Grazie und Baba.